So, nach kleiner Gesangseinlage und diversen technischen Problemen, herzlich willkommen. Ein kleiner Praxistipp zum Thema Informatik.
Ja.
Also komplexe Systeme beherrscht man am besten, indem man schaut, ob der Stecker richtig drin steckt. Ja? Also nur so für den Hausgebrauch. Ja, gut. Meine Gesangseinlage, na gut, ich habe besser gesungen als Brian Johnson gestern auf dem AC/DC-Konzert. Das war aber auch nicht schwer. Der Mann hat ja irgendwie keine Ahnung, was der für Probleme hat. Ist auch egal. Welcher Professor liest Mäeutik? Also interessiert uns nicht, weiß ich, aber was uns... Der Onkel hat angefangen. Hallo, servus, it's me. Tag. Sehr schön, gut. Also, wer Mäeutik liest, interessiert uns nicht, wohl interessiert uns aber, wie wir da rankommen mit Select-Anfragen, weil das wird unser heutiges Haupttopic sein. Und Sie erinnern sich vielleicht an die Entsprechung. Also, wir haben erstmal bei den Select-Sachen haben wir drei Teile. Das ist relativ wichtig, nämlich nach Select stehen die Attribute, das heißt die Spalten aus dem Kreuzprodukt, wie wir sehen werden, die uns nachher interessieren in unserer Ergebnistabelle. Und wir wissen wie immer in der relationalen Algebra oder in dem durch Select implementierten Analogon kriegen wir aus mehreren Input-Tabellen eine Antwort-Tabelle raus. Ja? Und die Spalten, die uns interessieren, stehen nach Select. Nach From stehen die Tabellen, aus denen wir unsere Informationen beziehen möchten. Und nach Where steht die Bedingung, die wir an diese Informationsbeziehung stellen wollen. Ja? Das heißt also Select, eine ganz einfache Select-Anfrage, eine ungeschachtelte sozusagen, lässt sich also in dieser Weise in relationale Algebra umsetzen oder für unsere Zwecke eigentlich besser formuliert, die relationale Algebra, die jetzt hier im Beispiel so aufgebaut ist, der Ausdruck, lässt sich mit Select so umsetzen, ja? Also als Sprachelement, als Computersprachelement. Ja? Das heißt also, wir nehmen insbesondere zunächst konzeptuell, das muss betont werden, das Kreuzprodukt aus all den Tabellen, die uns interessieren, und dann machen wir im Wesentlichen nur eine Selektion, wobei das Selektionsprädikat dem entspricht, was hinter where steht. Und zum Schluss machen wir noch eine Projektion auf die Spalten, die uns interessieren. Warum konzeptionell das Kreuzprodukt? Naja, ich hatte Ihnen ja gesagt, das Kreuzprodukt kann sehr groß werden. Also Stichwort Zalando, Facebook und so weiter. Wenn Sie da mal eben das Kreuzprodukt aus der User-Tabelle mit der Schuh-Tabelle machen würden, das würde Ihnen um die Ohren fliegen. Das heißt also, der Computer hat effizientere Methoden, um diese Ausdrücke nachher tatsächlich auszuwerten. Ja, also deswegen wird das Kreuzprodukt nicht jetzt wirklich physikalisch gebildet und danach wird selektiert. Wie das genau geschieht, interessiert uns nicht. Wir können uns vorstellen, dass das so gemacht würde für den Moment und damit sind wir auch zufrieden. Ja? Das war nochmal das, wie es denn im Einzelnen abläuft, also Kreuzprodukt konzeptionell bilden, auswählen und projizieren. Ja? Gut, dann haben wir gesagt, wir können solche Tupelvariablen einführen, das heißt erstmal Tabellen quasi umbenennen, ihnen einen Variablennamen geben. Der Sinn war, dass Ausdrücke kürzer und prägnanter formulierbar sind und zum anderen, dass wir, wenn wir mehrere Instanzen einer Tabelle verwenden, dass wir das auch deutlich machen können, welche Instanz wir meinen. Unser Beispiel von letztem Mal war die Ermittlung von Vorvorgängern in Bezug auf Vorlesungsvoraussetzungen. Da brauchten wir natürlich die entsprechende Tabelle zweimal. Ja? Wir sehen auch hier schon der Gebrauch qualifizierter Namen. Ja? Das heißt, mit dieser Punktnotation können wir ein Attribut einer bestimmten Tabelle auszeichnen. Ja, das heißt also, Personalnummer, Sie erinnern sich, gab es bei Professoren und bei Assistenten. Hier können wir sagen, welche Personalnummer wir meinen oder welchen Namen wir meinen. Ja? Also das bedeutet diese Punktnotation insbesondere. Gut, dann haben wir gesagt, wir können jetzt munter loslegen und mit diesen Select-Anfragen unsere Informationsbedürfnisse befriedigen. Jetzt war natürlich die Frage, oder was heißt, weiß ich nicht, ob das Ihre Frage war, ich stelle sie einfach, um sie dann auch gleich selbst zu beantworten, was können wir denn noch alles Lustiges damit machen? Ja? Also insbesondere werden wir uns heute über geschachtelte Anfragen unterhalten und über einige andere Spezialitäten, die man dann doch braucht, um, wie gesagt, seine Informationsbedürfnisse zu befriedigen. Das erste sind die Mengenoperationen. Das heißt, wir haben die ja in der relationalen Algebra kennengelernt. Ja, also wir wissen, wie wir die Vereinigungsmenge zweier Tabellen bilden oder die Schnittmenge oder das Mengenkomplement. Hier bei Vereinigung, Schnitt und so weiter wissen wir, dass wir Schemagleichheit brauchen. Das heißt, Sie können nicht sozusagen Äpfel mit Birnen vergleichen. Deswegen müssen Sie vorher sozusagen diese Schemagleichheit durch Projektionen herstellen. Das macht das Select im Grunde genommen ja in dieser beispielhaften Weise eben hier durch dieses erste Element nach Select. Ne? Also das ist nicht weiter schwierig, das ist einfach nur wieder eine 1:1 Umsetzung der relationalen Algebra in einen sprachlichen Ausdruck, der sich so der Anspruch an SQL ja schön lesen lassen soll. Gut. Jetzt gibt es in SQL noch einige Besonderheiten, die wir uns jetzt anschauen wollen. Also das erste ist der sogenannte Existenzquantor. Ja? Also in der Prädikatenlogik gibt es ja zwei Quantoren, die Sie vielleicht aus der Mathematik kennen, nämlich das Es existiert ein, ja, also typischer prädikatenlogischer Ausdruck wäre, es existiert ein x, sodass f von x gleich x Quadrat ist. Ja. Warum ist das überhaupt ein prädikatenlogischer Ausdruck? Also noch formaler geschrieben müssten wir das Ganze so schreiben, es existiert ein x, ja, für das Prädikat ist gleich, angewandt auf zwei Elemente wahr ergibt, also true. Ja? Das wäre praktisch jetzt so ein bisschen die logische Schreibweise. Und Funktionen, Variablen und Konstanten sind auch Teil der Prädikatenlogik. Also das ist der Existenzquantor. Ja? Und dann gibt es ja noch den für alle Quantor. Also Beispiel für alle x gilt, dass x größer gleich 0 ist. Ja? Auch das könnten wir wieder in dieser lustigen Schreibweise schreiben, wenn wir das wollen würden. Also zwei Quantoren kennt man aus der Mathematik. Ja? Und jetzt haben wir hier in SQL den Existenzquantor. Und den können wir benutzen hier in unserem Prädikatteil. Ja? Denn die Semantik dieser Quantoren ist ja, also der gesamte Ausdruck, der nach where steht, ist ja ein logischer Ausdruck und der kann halt entweder wahr sein oder falsch. Ja? Und im Prinzip haben wir gesagt, gehen wir bei dem Select so vor, dass wir das Kreuzprodukt bilden und dann uns jede Zeile anschauen und schauen, ist die Bedingung erfüllt? Wenn sie erfüllt ist, kommt das Ding in die Antwort, wenn es nicht erfüllt ist, kommt es nicht in die Antwort. Ja? Und dieser Exists-Operator ist einfach jetzt eine kleine Erweiterung, um ein bisschen interessantere logische Ausdrücke bauen zu können. Ja? Also wenn wir, hier ist jetzt zum Beispiel das Beispiel, wir wollen die Professoren rausfinden, die keine Vorlesungen halten. Ja? Das kann man möglicherweise auch noch auf andere Arten machen, können Sie sich überlegen. Jedenfalls ist es jetzt so, dass wir diesen Operator exists hier verwenden wollen. Ja? Und Sie sehen es schon, also wir wollen den Namen von den Professoren wo, und jetzt hier not ist halt einfach die logische Verneinung. Ja? Also das können Sie im Prinzip auch hier vorne dran packen. Für alle x, oder sagen wir mal, nee, wir hatten es ja. Es existiert kein, heißt einfach, nicht existiert ein x, für das f von x gleich x Quadrat ist. Ja? Kann man jetzt sich überlegen, was f ist, und kann sich überlegen, ob das wahr ist. Ja? Das ist das, was wir hier einfach machen. Wir packen logisch nicht davor in dem Beispiel. Ja? Jetzt ist natürlich das Lustige, ja, Moment mal, was kommt denn jetzt hier hinten dran, Gro? Du hast doch gesagt, hier kommt ein logischer Ausdruck. Jetzt steht da wieder ein Select. Ja? Dieses zweite Select ist einfach die erste Art, wie wir Anfragen schachteln können. Das heißt, sowohl nach dem Select als auch nach dem From als auch nach dem Where können auch wiederum Select-Anfragen stehen. Ja? Und nach dem From ist es ganz klar eigentlich. Das werden wir auch noch in einem Beispiel sehen. Denn was steht nach dem From? Nach dem From stehen Tabellen. Ja? Ob da jetzt Tabellen drinstehen, die es schon gibt, oder Antworttabellen, die mit einem Select durch die Anfrage selber wieder berechnet werden, ist ja eigentlich schieden didi. Da stehen Tabellen. Und das Ergebnis von einem Select ist eine Tabelle, also die Antwort von dem Select. Ja? Angewendet hier im Where, ist jetzt einfach zusammen mit diesen Exist-Operatoren Folgendes der Fall. Also wir mit der zweiten Anfrage holen wir uns ja gerade alle die Vorlesungen, suchen wir uns raus, die von dem jeweiligen Professor gehalten werden. Ich denke, das ist ziemlich klar, warum das der Fall ist. Der Stern bedeutet einfach, nehme alle Spalten. Okay, gut. Das heißt, wir haben als so eine Tabelle, wo jetzt alle fünf Vorlesungen zum Beispiel drin sind, die der Aristoteles hält. Ja? Und was jetzt die Anfrage macht, ist, sie geht hier alle Professoren durch. Ja? Also Aristoteles, Xenokrates, alle diese Typen, sucht sich mit der Unteranfrage erstmal alle Vorlesungen raus. Ja? Und die logische Bedingung ist, es darf hier keine vorhanden sein. Ja? Das heißt, denn wir wollen ja die Profs haben, die keine Vorlesung halten. Okay? Das heißt, im Grunde genommen muss für den Professor P erfüllt sein, dass hier drin keine, oder anders gesagt, dass diese Tabelle keine Zeile enthält, die keine Zeile enthält. Ja? Das heißt, es darf keine Vorlesung geben, die der hält. Man könnte jetzt noch kompliziertere Ausdrücke zusammenbauen, where not exists und stellt irgendwelche Bedingungen, ja, also dass die Semesterwochenzahl so und so ist, machen wir vielleicht gleich noch. Wichtig ist, dass man hier sozusagen jetzt diese Semantik verinnerlicht hat von diesem exists. Ja. Jetzt, diese Anfragen nennt man korreliert. Ja. Warum? Ganz einfach, weil wir ja gesagt haben, wir gehen für alle Professoren gehen wir durch und werten die Unteranfrage, also dieses lila Ding, werten wir aus. Und um dann zu entscheiden, nämlich bezüglich der Where-Bedingung, bezüglich einer logischen Bedingung, ob wir den Prof in die Antwort der übergeordneten Select-Anfrage aufnehmen wollen. Ja, weil uns geht's ja um Profs und nicht um Vorlesungen. Okay? Und die nennt man korreliert, weil praktisch eben für jeden Prof das gemacht wird. Und hier steht quasi dieses P des äußeren Bezugs nochmal hier drin. Gut, wir können das Ganze auch mit einem anderen Operator machen, nämlich der In-Operator. Der In-Operator ist einfach Element von, ja? Also das klassische Element von, was man halt hat, also kein Eurozeichen, ja, sondern Element von. Und das geht so, ja. Also ich gehe wieder die Professoren durch und die Personalnummer darf nicht in dieser Tabelle enthalten sein, ja. Und was mache ich in dieser Unteranfrage? Ich nehme mir einfach die Vorlesungen wieder her und suche mir alle Personalnummern raus von irgendwem, der die hält, ja. Und Sie sehen, diese zweite Unteranfrage hat überhaupt keine Where-Bedingung. Das heißt, im Grunde genommen tauchen alle, für jede Vorlesung wird hier die Personalnummer unabhängig von irgendwelchen Bedingungen desjenigen, der sie liest oder derjenigen aufgenommen in die Antwort-Tabelle dieser Unteranfrage. Ja? Das heißt, hier stehen eine Menge von Personalnummern drin. Jetzt können wir für Prof durchgehen und entscheiden, ist die Personalnummer jetzt in dieser Antworttabelle enthalten. Ja? Warum ist das gegebenenfalls die klügere Wahl? Naja, die klügere Wahl ist es deswegen, weil, wie Sie sehen, in der Unteranfrage kein Bezug genommen wird auf den Prof. Das heißt, Sie können diese Unteranfrage einmal zu Beginn auswerten als Computer, ja, und merken sich die und dann können Sie nachschauen, immer wieder Prof für Prof, ob der da drin steht. Das heißt, Sie müssen nicht jedes Mal das Ding ausführen. Das ist insofern eben effizienter. Und diese nennt man unkorreliert. Ja? Das ist relativ wichtig, dass man, wenn man schon schachtelt, intelligent schachtelt. Ja? Das wird uns beim Programmieren auch wieder begegnen. Und das ist auch in der Informatik ziemlich, ja, vergleichsweise tiefsinnig, wenn Sie irgendwelche Numerik machen. Ja? Also später, Sie haben irgendwelche Experimente, irgendwelche Genexpressionen, Schnieschnarr, Western-Blot, so und so Blot, keine Ahnung, was es da alles Lustiges gibt, wird produziert eine Menge von Daten, Sie packen das Ganze unter irgend so ein Photometer und dann wird halt irgendwie irgendein lustiger biologischer Zusammenhang. Sie haben also, da ist schon Leidensdruck vorhanden, und dann haben Sie also eine ganze Menge von Zahlen und da rechnen Sie irgendwas drauf. Jetzt können Sie zwei Strategien fahren. Sie können gewisse Werte, die Sie später in der Rechnung brauchen, schon mal vorberechnen und dann immer wieder nachschauen. Ja? Das spart Ihnen natürlich den Umstand, dass Sie die Werte immer wieder ausrechnen müssen. Ja? Der Nachteil an dieser Geschichte ist, es, je nachdem, wie viele Zahlen Sie haben, verbraucht das natürlich Speicherplatz. Ja? Das heißt, Sie müssen ja die Zwischenergebnisse speichern. Und das ist so ein klassischer Trade-off zwischen Speicherplatzverbrauch und Rechenzeit, den man immer so ein bisschen hat. Ja? Und naja, gut, muss man halt sehen, was man da machen will. Ja? Gut. Jetzt können wir außer dem exists und dem in auch noch den all-Operator haben, ja, der zum Beispiel in diesem Beispiel zum Tragen kommt. Wir wollen alle diejenigen Studierenden finden, die am längsten studieren. Was heißt das konkret? Das heißt, wir wollen natürlich irgendwo die Semesterzahl, die maximale haben und alle die, die diese maximale Semesterzahl haben, die wollen wir finden. Ja? Und das geht jetzt, indem wir aus den Studenten diejenigen raussuchen, deren Semesterzahl größer gleich, ja, und zwar was? Jetzt kommt der All-Operator, der hier aus dieser simplen Unteranfrage, wo einfach nur alle Semesterzahlen von Studis rausgesucht werden, ja, der da einfach sozusagen nachschaut, ob die gegebene Semesterzahl des gegebenen Studenten größer gleich alle Einträge in der Antworttabelle der Unteranfrage ist. Also nochmal, ja. Hier stehen jetzt Semesterzahlen drin. Sagen wir mal 20 verschiedene hier an dieser Uni. Nehmen wir mal an, es gibt keinen, der im 21. Semester ist. Da stehen halt da alle Zahlen von 1 bis 20 drin. Vielleicht gibt es auch aus irgendeinem Zufall keinen, der im 18. ist, dann taucht halt die 18 nicht auf. Ja? Und jetzt gehen wir alle Studenten durch, Tröppchen für Tröppchen, jeden Einzelnen, schauen uns das Semester an und fragen uns, ist diese Semesterzahl größer gleich alle diese Zahlen, die hier drin sind. Ja? Und das macht dieser All-Operator quasi. Ja? Jetzt muss... Wichtiger Hinweis, der All-Operator ist nicht dieses Ding, ja? Nicht. Der Exists-Operator ist dieses Ding, ja? Der All-Operator ist nicht dieses Ding. Um das hinzukriegen, müssen wir ein bisschen anderes Konstrukt machen, ja? Dieser Operator schaut einfach nur sozusagen oder ist einfach nur einfacherer Teil von logischen Ausdrücken, ja, der in der von mir beschriebenen Weise jetzt funktioniert. Ja. Wir können das Ganze aber auch hier wieder noch einen Tacken effizienter machen. Und zwar, die Grundidee habe ich ja vorhin schon gesagt. Also, wenn uns die Studis interessieren, die die höchste Semesterzahl haben, ja, dann müssten wir doch eigentlich nur hin uns raussuchen, was ist denn diese höchste Semesterzahl? Und für jeden Studi nachschauen, ist dessen Semesterzahl gleich dieser. Ja? Das heißt, hier können wir eine andere Unteranfrage machen. Wir suchen uns aus der Studententabelle das Maximum raus. Diese Unteranfrage hat nur eine Zeile und eine Spalte als Antwort, ja? Also praktisch einen Wert. Und da kann ich jetzt wiederum alle Studis durchgucken und schauen, ist deren Semesterzahl größer gleich diesem Ding. Ja? Jetzt kann man sich fragen, Moment mal, Max, du hast doch gesagt, da stehen Spalten nach Select. Warum steht jetzt da Max? Ist das eine Spalte? Was ist denn das? Ja? Antwort, wir haben doch mal vor einiger Zeit, genauer gesagt letztes Mal, diesen Gamma-Operator für die Gruppierung kennengelernt. Ja? Dieser Operator hat zwei Dinge getan in der relationalen Algebra. Er hat gruppiert und er hat sogenannte Aggregatfunktionen angewandt auf jede Gruppe. Ja? Vielleicht kann ich das nochmal Ihnen ins Gedächtnis rufen. Wir blättern einfach nochmal zurück. So, wo haben wir denn den Gamma-Operator? Ja, hier war er. Ja? Das heißt, dieser Gamma-Operator gruppiert eine Tabelle nach einem Attribut oder einer Attributmenge und wendet eine Menge von Aggregatfunktionen drauf an. Und diese Aggregatfunktionen wurden pro Gruppe angewandt. Wenn wir gar keine Attribute spezifizieren, nach denen gruppiert werden soll, ja, dann haben wir gesagt, wird einfach die ganze Tabelle als eine Gruppe aufgefasst, in der die Aggregatfunktion angewandt wird. Und ganz wichtig war jetzt, dass das Ergebnis der Aggregatfunktion als neue Spalte auftaucht. Ja? Und also Count zum Beispiel hat gezählt, Max hat das Maximum berechnet, Min das Minimum und so weiter. Ja? Das heißt, hier war jetzt ein Beispiel, wo nach Semester gruppiert wurde und für jede Semesterzahl gab es eine Gruppe und da wurden alle Elemente gezählt. Ja? In unserem Beispiel haben wir jetzt keine Gruppierung, sondern nur eine Aggregatfunktion. Das heißt, wir haben praktisch hier nur eine Zeile nachher im Ergebnis. Ja? Das ist aber wichtig, jetzt festzuhalten, die Ergebnisse der Aggregation, dieser Aggregatfunktion, sind neue Spalten. Ja? Und damit können wir sie also auch nach unserem Select ganz nett anwenden. Ja? Nämlich hier. Ja? Das heißt, was hier passiert ist, nach dem Select, haben wir gesagt, stehen Spaltennamen. Ja? Also, wir haben eine neue Spalte und diese Spalte ist das Ergebnis einer Aggregatfunktion. Nämlich für die Gruppe der ganzen Tabelle wird jetzt einfach das Maximum über die Semesterzeit wird jetzt das Maximum ausgerechnet. Ja? Und das ist im Prinzip genau der Kram. Und wir haben hier keine Gruppierung. Das heißt, dieser Gamma-Operator, den wir hier im Hintergrund vielleicht ansetzen können, wenn wir wollen, brauchen wir aber auch nicht Gamma-Operator zu nennen, es gibt keine Gruppierung hier. Deswegen, wenn es eine gäbe, würde nachher noch Group beistehen, da kriegen wir auch noch Beispiele. Okay? Wem ist das noch mystisch? Finger hoch. Wem ist es leicht mystisch? Leicht mystisch. Okay, das ist noch leichter Mystizismus. Wer findet es sonnenklar? Gut. Also gut, das ist so, dass ich den leichten Mystizismus würde ich hinterher auf die Fragen nach der Veranstaltung verschieben wollen. Ja? Bemerkungen, zwei Stück. Neben diesem All-Operator gibt es auch noch Any. Ja? Das heißt, wenn Sie hier oben, ja, und nochmal, also es ist klar, warum dieses Max halt effizienter ist. Weil bei dem Max müssen Sie das nur mit einer Zahl vergleichen. Hier müssen Sie das Semester mit allen Zahlen vergleichen. Ja? Und wenn Sie es mit allen Zahlen vergleichen, können Sie es eben auch mit irgendeiner davon vergleichen. Beziehungsweise ist falsch ausgedrückt, wenn Sie sagen, das Semester muss größer gleich alle Zahlen sein, müssen Sie halt auf jeden Fall alle durchgehen und schauen, ist das der Fall. Wenn Sie sagen, das muss größer als irgendeine davon sein, müssen Sie so lang suchen, bis Sie eine finden, die kleiner ist, und dann können Sie im Prinzip aufhören. Ja? Das heißt, All und Any haben praktisch, sind sehr ähnlich von der Anwendung her. Ja? Und wie gesagt, die zweite Bemerkung ganz wichtig, das All ist nicht der Existenz, der Allquantor. Ja? Also dieses Ding heißt Allquantor und dieses Ding heißt Existenzquantor und das All ist nicht der Allquantor. Das heißt, wenn wir sowas wollen wie die Studis, die alle vierstündigen Vorlesungen hören, dann müssen wir das anders machen, das sehen wir gleich wie. Jetzt ist natürlich die Frage, was gibt's denn noch für Aggregatfunktionen? Ja? Wir haben ja schon bei dem Gamma-Operator ein paar genannt. Es gibt sehr viele davon, zum Beispiel auch so Statistikzeugs wie Median und Summe und so weiter. Ja? Anwendungsbeispiel, wir wollen die durchschnittliche Semesterzahl wissen. Wie machen wir das? Select Average von Semester from Studenten. Ja? Jetzt haben wir gesagt, da ist ja im Prinzip der Gamma-Operator am Werk. Ja? Und was ist denn jetzt, wenn wir gruppieren wollen? Das heißt, wenn wir nach bestimmten Attributen gruppieren wollen und dann vielleicht die Aggregatfunktion anwenden wollen auf jede Gruppe getrennt. Und das machen wir, indem wir nach dem From oder auch nach dem Where, ganz wo Sie wollen, noch ein Group By angeben. Das heißt, das Group By oder besser gesagt das, was nach Group By steht, ist nichts anderes als die Liste von Attributen, nach denen gruppiert wird. Ja? Also hier wollen wir jetzt die Semesterwochenstunden-Gesamtzahl für jeden Prof uns anschauen. Okay? Was wir da machen müssen, ist, offensichtlich stehen diese Zahlen in der Vorlesungstabelle. Ja? Die stehen nicht in der Prof-Tabelle. Also, die Prof-Tabelle nützt uns auch nichts, denn alle Info, die wir brauchen, steht in Vorlesung. So, jetzt müssen wir aber natürlich für jeden Prof die Geschichte getrennt auswerten. Was liegt also näher, als die Vorlesungstabelle nach den Profs zu gruppieren, die jeweiligen Vorlesungen halten? Ja? Und das geht mit Group By gelesen von. Ja? Was ich dann habe, ist also eine Tabelle, die nachgelesen von gruppiert ist. Und da kann ich jetzt auf jede Gruppe die Aggregatfunktion anwenden. Ich glaube, habe ich das hier als Beispiel? Ne, ich habe noch ein komplizierteres Beispiel. Ja? Da schauen wir uns gleich noch ganz im Detail an. Also nochmal, wir gruppieren nach den Profs und für jede Gruppe wird hier die Summe der Semesterwochenstunden ausgerechnet. Ja? Und das ist dann nachher eine Spalte in der Ergebnistabelle. Ja? Die andere Spalte ist halt diese Personalnummer des Profs, der die liest. Wenn wir den Namen auch noch wollten, ja, nehmen wir mal an, uns ist so eine Tabelle zu trocken, wo dann steht 3428, das ist die Personalnummer, 10 SBS Gesamtsumme. Ja. So, wenn wir stattdessen wollten, dass Müller, Professor Müller dasteht, dann brauchen wir in From noch die Professorentabelle, ja. Und wir brauchen nach Select noch den Namen zum Beispiel. Und wir brauchen noch eine Where-Bedingung, die uns nachher den Zusammenhang zwischen den Personalnummern und den Namen herstellt. Das ist dann der Join. Das heißt, Sie müssen dann noch hinschreiben, Where P Personalnummer gleichgelesen von. Okay? Weil sonst passt ja nicht zusammen. So. Okay. Komplizierteres Beispiel. Ja. Welcher C4-Professor liest im Durchschnitt lange Vorlesungen? was auch immer das sein soll. Ja? Also erstmal schauen wir mal an, was wir für Elemente haben. Offensichtlich haben wir genau diesen Zusammenhang, ja, den ich vorhin schon gesagt habe. Also uns interessiert jetzt nämlich auch noch der Name. Deswegen haben wir auch noch die Professorentabelle. Nicht nur deswegen, denn es geht ja um C4-Professoren. Das heißt, wir brauchen die Professorentabelle auf jeden Fall, weil wir ja den Rang nachschauen müssen. Also das hier ist klar, die beiden Tabellen brauchen wir. Und das wollen wir nachher als Spalten haben, das heißt drei Spalten. Ja? Gut, offensichtlich gruppieren tun wir jetzt nach gelesen von und nach Name. Ja? Jetzt haben wir erstmal eine Where-Bedingung, die uns diesen Join-Zusammenhang klar macht. Ja? Das heißt, gelesen von muss gleich Personalnummer sein, damit das zusammenpasst. Ja? Damit wir halt den jeweiligen Prof aus Professoren haben, der Gruppe von Vorlesungen entspricht, die er hält. Und der Rang soll auch noch C4 sein. Ja? Das ist erstmal relativ straightforward. Und bei dem Gruppieren wissen wir, wir gruppieren im Prinzip auch möglicherweise nach einer Menge von Attributen. Und was gruppieren wir? Gruppieren wir jetzt Vorlesungen oder Professoren? Was gruppieren wir denn jetzt? Die Antwort ist, wir gruppieren das Kreuzprodukt, weil das ist ja das, was wir immer in Select machen. Ja? Das heißt, das Kreuzprodukt wird jetzt gruppiert nach gelesen von und Name. Wir sehen es gleich, wie das funktioniert. Ja? Jetzt dem geneigten Zuschauer ist ja nicht entgangen, dass es da noch eine magische letzte Zeile gibt. Ja? Having. Was macht die? Das ist einfach wie ein where, bloß auf Gruppen. Ja? Das heißt, das normale where and select, ja, stellt ja Bedingungen an die einzelnen Zeilen, die wir nachher haben wollen. Ja? Wenn wir gruppieren mit group by, können wir mit having eine Bedingung formulieren, die uns sagt, welche der Gruppen wir überhaupt behalten wollen. Ja? Normalerweise, wenn wir keine Having-Bedingung haben, haben wir alle Gruppen. Genauso wie wir, wenn wir keine Where-Bedingung haben, auch alle Zeilen haben. Ja? Das heißt, Having sagt uns, welche Gruppen wir behalten wollen. Und hier haben wir ja noch oben diese magische Bedingung, wir wollen die Profs haben, die im Durchschnitt lange Vorlesungen halten. Das ist natürlich unspezifisch. Das heißt, unten diese Having-Bedingung ist noch ein Tacken spezifischer. Die sagt uns einfach, was verstehen wir unter im Durchschnitt lange? Naja, der Average der Semesterwochenstunden soll größer gleich 3 sein. Ja? Das ist eine Auswahlbedingung an die Gruppen. Also, schauen wir es uns mal an. Ja? Gut. Also das nochmal zur Erklärung. Die Aggregatfunktion wird wie üblich für jede Gruppe berechnet. Die Gruppen werden gruppiert nach diesen Geschichten. Das heißt, wir sortieren Tupel aus dem Kreuzprodukt aus. Ja? Und, wir wählen zuerst Zeilen aus dem Kreuzprodukt aus. Das tun wir ohnehin. Und dann gruppieren wir und aus diesen Gruppen wählen wir wieder Gruppen aus. Jetzt werden Sie natürlich sagen, leg doch einfach mal die konkreten Sachen auf. Also, machen wir es mal. Ja? Also, das ist das Kreuzprodukt aus Vorlesung Kreuz Professor. Ja? Das ist das. Also erstmal diese erste Zeile hier. Ja? Einfach jedes mit jedem, ohne irgendwas zu tun damit. Dann haben wir eine Where-Bedingung, wo wir sagen, aus diesem Kreuzprodukt schmeißen wir alle Zeilen raus, die nicht dieser Where-Bedingung genügen. Das heißt, da bleiben dann entsprechend weniger übrig. Und hier oben steht immer der entsprechende Ausdruck in relationale Algebra. Ja? Also hier erst das Kreuzprodukt und dann machen wir jetzt diese Selektion. Wenn wir diese Selektion gemacht haben, also das ist das Ergebnis der Selektion, dann gruppieren wir nach mit Group By und zwar nach gelesen von und nach Name. Ja? Das heißt, wir gruppieren nach jeder Kombination dieser Attribute, die es gibt. Und jede Kombination bildet eine Gruppe. Und diese Gruppen werden jetzt hier durch diese roten Striche gekennzeichnet. Das heißt, wir haben jetzt keine uniforme Tabelle mehr, sondern eine, in der es Gruppen gibt. Ja? Und das entspricht jetzt genau der Anwendung dieses Gamma-Operators, allerdings noch ohne Aggregatfunktion. Da steht jetzt hier nur eine Menge von Attributen drin. Ja? So. Jetzt haben wir das als Ergebnis. Jetzt berechnen wir die Aggregatfunktion. Das heißt, plötzlich kriegt das Ding eine neue Spalte. Ja? Und jetzt haben wir hier die Aggregatfunktion berechnet. Und Sie sehen schon, die Aggregatfunktion wird für jede Gruppe ausgewertet. Okay? Also für jede Gruppe gibt es nur einen einzigen Wert. Und dann zum Schluss, also das war das Zwischenergebnis, und zum Schluss schmeißen wir jetzt mit Having ganz am Ende diejenigen Gruppen raus, die uns nicht passen. Ja? Das heißt, das ist sozusagen der letzte Akt. Warum ist es der letzte Akt? Weil er auf jeden Fall deswegen der letzte sein muss, weil er auf diese Berechnung der Aggregatfunktion Bezug nimmt. Das heißt, hier ist ja irgendwas in der Bedingung mit Average. Das heißt, zum Schluss machen wir einfach nochmal eine Selektion und das sind unsere, das ist das, was übrig bleibt. Ja? Jetzt sind wir noch nicht am Ende, denn das war das Ergebnis. Jetzt müssen wir ja hier noch zum Schluss die Aggregatfunktion Sum auswerten. Das heißt, wiederum für jede Gruppe, jetzt für jede Gruppe, die noch übrig ist, haben wir also eine neue Spalte. Und ganz zum Schluss machen wir die Projektion auf das, was uns eigentlich interessiert. Ja? Bam. Okay? Also das ist ein ganz typischer Fall, der jetzt nicht allzu sehr geschachtelt, also der nicht geschachtelt ist, ja? Sondern wo wir einfach nur das normale Select sozusagen in all seiner, in all of its glory haben, ja, mit Group By, mit Having, mit Aggregatfunktionen, mit allen möglichen Gedöns. Ja? Gibt es da noch eine Frage? Ist es? Gut, okay. Also erster Punkt: Die eigentliche Verarbeitung, habe ich ja schon gesagt, die ist nicht so schematisch. Also im Computer funktioniert das Ganze ein bisschen intelligenter, aber wir können uns diese schematische Geschichte auf jeden Fall so vorstellen, weil wir ja nachher die Select-Anfragen zusammenbauen müssen. So, zweiter Punkt. Pro Gruppe gibt es nur ein Ergebnis bei einer Aggregatfunktion. Ja? Das haben wir gesehen, das war hier dieser Kram. Da steht die Aggregatfunktion nur einmal als ein Wert für eine ganze Gruppe. Ja? Das heißt, es gibt deswegen eine Regel, die gewisse Inkonsistenzen vermeidet oder sicherstellt, dass sie auf keinen Fall auftreten. Und zwar ist die Regel, dass man außer den aggregierten Attributen in der Select-Klausel, ja, nur die Attribute aufgeführt werden, die auch in der Group-By-Klausel drin sind. Ja? Das heißt, wenn uns interessiert, wie viele Vorlesungen jeder Student besucht, ja, dann müssen wir ja zählen. Das heißt, wir müssen die nach der Matrikelnummer gruppieren und nach Matrikelnummer und Name gruppieren. Ja? Weil uns ja nachher der Name interessiert und nicht nur die Matrikelnummer. Wir wollen das Ganze schön lesen können. Jetzt können Sie aber natürlich sagen, Moment mal, gruppieren heißt, wir haben eine Menge von Attributen. Und jede erlaubte Kombination, nach der wird gruppiert. Ja? Jetzt fragen wir uns, kann es sein, dass jemand mit der Matrikelnummer 123 einmal Horst Müller und einmal Franzi Schmidt heißt? Nee. Die Matrikelnummer ist ja gerade so vergeben, dass es für jeden Studi nur einmal, also es gibt zu jeder Matrikelnummer nur einen Studi. Also ist es eigentlich so, dass, wenn wir jetzt mal annehmen, Namen seien wirklich eindeutig, ja, was wir vielleicht nicht unbedingt annehmen können, aber nehmen wir es für den Moment mal an, dann wäre das eigentlich unsinnig, hier unten nach Name auch noch zu gruppieren, weil nach Matrikelnummer reicht ja schon. Also es gibt keine Kombination, die irgendwie anders wäre. Ja? Ich muss aber sozusagen nach dem Group Buy muss ich aber sozusagen, also ich muss es hier hinschreiben und ich muss es hier oben auch noch hinschreiben. Oder anders gesagt, wenn mich der Name interessiert, muss ich auch danach gruppieren. Und das ist deswegen so, weil wir ja pro Gruppe nachher die Aggregatfunktion anwenden. Ja? Und das wäre nicht möglich oder wäre möglicherweise nicht möglich, wenn wir nicht auch entsprechend gruppieren würden. Ja? Das ist, kann man sich noch mal ein bisschen klar machen. Das ist einfach im Wesentlichen eine Regel, die sagt, man muss alles, was hier drin steht, auch hier drin stehen haben. Ja? Gut. Weiter zum Thema geschachtelte Anfragen. Ja? Wir haben ja gesagt, es gibt die Möglichkeit, dass wir in einer Select-Anfrage weitere Select-Anfragen haben. Haben wir jetzt schon ein paar Beispiele gesehen. Typischer Fall war jetzt das, was wir schon zwei Beispiele hatten, dass wir hier in dem Where-Teil eine Unteranfrage machen. Ja? Und hier das Beispiel, welche Prüfungen sind besser als durchschnittlich verlaufen. Gut, ich mache eine Unteranfrage, dieses letzte Select, wo ich mir den Durchschnitt der Prüfungsergebnisse ausgebe und dann mit dem Kleiner für jede Prüfung schaue, ist sie besser oder schlechter als der Durchschnitt. Ja? Das ist so ein ganz typischer Fall. Das heißt also, ich gehe klassisch wie bei Select immer durch und in dem logischen Where-Teil habe ich Ausdrücke, die wie hier dieses Zeugs auch mit ganzen Unteranfragen zu tun haben. Das heißt, ich frage mich, gibt es in der Unteranfrage irgendein Element, das, oder ist jedes Element, was ich mir gerade anschaue, größer als alle oder als irgendeins oder kleiner als der Durchschnitt und so weiter. Ja? Das ist also ein ganz typischer Standardfall. Ja? Gut, jetzt gibt's, haben wir gesagt, auch noch die Möglichkeit, dass wir nach dem Select direkt direkt nach dem Select wieder eine Select-Unteranfrage haben. Was soll das denn jetzt? Ja? Wir haben gesagt, nach dem Select stehen Attribute, also Spalten. Jetzt, das ist aber irgendwie komisch, weil Select selbst hat ja wiederum als Ergebnis eine ganze Tabelle. Das heißt, wir können Select nach Select direkt nur dann erstmal haben, wenn wir, wir können auch hier mehrere Spalten natürlich von dieser Unteranfrage haben, aber was wir sozusagen hier im Geiste als Interpretation haben wollen, ist, dass diese Antworttabelle, die hier erzeugt wird, einfach weitere Spalten darstellt, die uns hier interessieren. Ja? Das heißt, wir haben hier diese Unteranfrage, die wir relativ leicht verstehen, bis auf das S, das haben wir noch nicht gehabt. Das heißt, wir wollen die Summe der Semesterwochenstunden haben aus den Vorlesungen, wo gelesen von und Personalnummer zusammenpasst. Und die Personalnummer des P der übergeordneten Anfrage. Das heißt, wir haben hier wieder eine korrelierte Anfrage. Ja? Und gruppiert wird nicht, das heißt, die Aggregatfunktion wird einfach auf alles angewandt. Das AS ist einfach eine weitere Umbenennung. Ja? Also, das heißt, diese Aggregatfunktionen, ja, die heißen ja halt nachher in der Ergebnistabelle auch wieder SUM. Und wenn uns das zu prosaisch ist, dann können wir das Ding auch Alpha 324 nennen, ja? Oder eben hier Leerbelastung. Okay? Und das ist jetzt hier eine zusätzliche Spalte. Wir hätten die auch anders reinpacken können. Ja, also es muss nicht unbedingt hier in dem Select so geschehen, kann aber. Es ist jetzt nur, um Sie darauf hinzuweisen, dass man das machen kann. Ja. Jetzt nochmal zum Thema Korrelation. Ja. Schauen wir uns das nochmal an. Wenn wir wissen wollen, welche Studierenden älter als Professoren sind, ja, Gut, müssen wir erstmal spezifizieren, was heißt älter? Ja? Also offensichtlich müssen wir den jüngsten Prof nehmen als Maßstab und dann so eine Art, ja, existiert ein Semantik haben. Ja? Also gibt's für den jeweiligen in Rede stehenden Studi einen Prof, der jünger ist? Ja? Und das können wir korreliert machen, das ist das obere Beispiel. Das heißt, uns interessieren Studenten und wir müssen halt, genau wie ich es eben gesagt habe, schauen, für jeden Studenten gibt es einen Prof, der jünger ist. Ja? Das ist das klassische Anwenden von unserem Exists. Auch hier haben wir eben schon gehabt, im Prinzip ist das Beispiel eigentlich ziemlich redundant, weil es genau dasselbe ist wie vorhin. Statt jetzt hier alle durchzugucken, ja, also ich muss für jeden Studenten, muss ich alle Professoren immer wieder durchgucken. Neuer Student, alle Professoren durchgucken. Neuer Student, alle Professoren durchgucken. Kann ich mir natürlich einfach den jüngsten bzw. sein Geburtsjahr raussuchen, da muss ich immer nur mit einer Zeile vergleichen. Ja, haben wir im Prinzip schon gehabt, insofern keine Mystik. Ja. Jetzt gibt es noch eine andere Technik. Also hier war diese Technik mit dem, wir nehmen uns das Maximum raus. Gibt es noch eine andere Technik? Naja, gibt's. Wenn uns interessiert, welcher Doktorand einen Chef hat, der jünger ist als er selbst, ja, sollte ja auch vorkommen, dann können wir das einfach wieder so machen. Wir schauen die alle Assistenten durch und schauen uns an, gibt es einen Prof, der Boss ist von dem jeweiligen Typ und jünger ist. Ja? Gut. Man kann das Ganze aber auch von vornherein viel simpler angehen und kann sagen, na ja, ich mache einfach das Standardvorgehen bei Select. Ich überlege mir, welche Tabellen brauche ich, wo steht die Info, ich brauche Profs und ich brauche Assistenten. Ja? Und dann formuliere ich einfach nur eine Where-Bedingung. Das heißt, der Boss vom jeweiligen Assistenten muss der Prof sein. Das ist die Join-Bedingung. Ja? Und dieser Prof muss jünger sein als der Assistent. Das heißt, wir haben im Prinzip genau diese Geschichte. Das heißt also, Verzeihung, Sie sehen schon, es gibt verschiedene Arten, Dinge zu machen. Das ist das eine. Und das zweite, man muss es nicht immer kompliziert machen. Das heißt, manchmal ist das ganz einfache Denken ganz gut. Also was ich Ihnen empfehle ist, Sie probieren erstmal das Einfache, also komme ich mit einer Select-Anfrage hin. Ja? Dann könnten Sie in Erwägung ziehen, als nächstes muss ich vielleicht in der Where-Anfrage eine Unteranfrage machen, mit exists, all, any, in oder so ein Kram. Nächste Überlegung ist, muss ich vielleicht ein Group-By anwenden? Ja? Und wenn ja, vielleicht sogar mit einer Having-Bedingung. Ja? Und erst dann kommen die anderen Arten zu schachteln und zu machen und Union und sonst was alles. Ja? Und sie kommen eigentlich in fast allen Fällen mit dem Verfahren aus. Sanft entschlummert. So. Jetzt haben wir natürlich drei Stellen gehabt, wo, es ist auch früh, also ich bin völlig bei Ihnen. Heute Morgen habe ich hart mit mir kämpfen müssen. Ja. Gut, wir haben jetzt noch eine dritte Stelle, wo wir Unteranfragen haben können, ja? Nämlich nach dem From. Und das ist im Prinzip eigentlich auch sehr simpel, weil nach dem From stehen Tabellen, habe ich ja schon gesagt, und ob jetzt das eine existierende Tabelle ist oder eine, die wir neu berechnen, ist eigentlich wurscht. Also, wer hört mehr als zwei Vorlesungen? Ja? Gut, wir erzeugen uns hier einfach erstmal eine Tabelle, die unser Ansinnen erfüllt. Ja? Das heißt, wir brauchen erstmal Studenten und Hören, weil das ist die Info drin. Und dann brauchen wir natürlich eine Gruppierung. Wir erinnern uns, wir müssen nach Matrikelnummer und Name gruppieren, wenn wir nach dem Select den Namen auch haben wollen. Und jetzt zählen wir einfach, wie viele Elemente in jeder Gruppe drin sind. Und das nennen wir Vorlesungsanzahl, ja, dieses Ergebnis. Das heißt, für jeden Studi haben wir in dieser roten Unteranfrage nachher eine Zeile, ja, und in dieser Zeile steht das, stehen diese drei Attribute, Matrikelnummer, Name und die Zahl der Vorlesung. Das heißt, wir haben uns eine künstliche Tabelle erzeugt mit dieser Unteranfrage nach from und die nennen wir jetzt temp. Ist auch wieder nur eine Umbenennung. Das heißt, wir haben jetzt in SQL ein paar Arten gehabt, Umbenennungen zu machen. Tupelvariablen, dieses as und hier jetzt diese Art der Umbenennung, wo wir einfach eine Klammer um die Unteranfrage machen und den Namen einfach dahinter braten. Ja? Jetzt haben wir diese schöne Tabelle und mit dieser Tabelle machen wir jetzt einfach eine ganz normale Select-Anfrage. Das heißt, wenn Sie den roten Kram weglassen würden, wäre das die denkbar einfachste Select-Anfrage, die man machen kann. Ja? Das ist es. Das heißt, wir haben jetzt also drei Arten gesehen zu schachteln. Ja? Nach Select, nach From und nach Where. Und Sie ahnen es schon, wenn man einmal schachteln kann, kann man natürlich auch mehrmals schachteln. Das ist ja logisch. Also die Unteranfragen können natürlich wieder geschachtelt sein. Das kann man so lang treiben, wie man möchte. Gut. Jetzt habe ich ja vorhin gesagt, der All-Operator, den wir typischerweise anwenden, wenn wir eine geschachtelte Anfrage in der Where-Bedingung haben, ja, und der uns sagt, vergleiche die Elemente der übergeordneten Anfrage mit allen in der untergeordneten. Ja. Ich habe gesagt, dieser All-Operator entspricht nicht der All-Quantifizierung. Also ist doch die ganz logische Frage, wenn ich eine All-Quantifizierung habe in meinem Informationsbedürfnis, was mache ich jetzt draus? Wie mache ich die? Ja? Wie finde ich also die Studis, die alle Vorlesungen hören, die es gibt? Das ist jetzt ein bisschen fiktiv, weil auch ich bin Realist. Ja? Auch ich habe schon versucht, Studis freiwillige Aufgaben in meinen Vorlesungen zu geben. Gut. Also, gibt's nicht, aber nehmen wir mal an, es gibt so einen Superstreber oder eine Superstreberin, die das möchte. Wie finden wir sie denn? Ja? Gut. Also, erstmal ist festzustellen, dass wir so eine All-Quantifizierung immer durch Zählen erledigen können. Ja? In dem Fall ist die Logik des Zählens ganz klar. Ich muss einfach nachschauen, für jeden Studi, wie viele Vorlesungen hört der oder die. Und muss das vergleichen mit der Zahl der Vorlesungen, die es gibt. Wenn es 500 gibt an der TUM und jemand hört alle 500, ja gut, dann ist er halt der Superstreber oder die Superstreberin, nach der wir suchen. Ja? Und das machen wir einfach, indem wir jetzt das auswerten. Das heißt, wir brauchen erstmal offensichtlich die Vorlesungsanzahl für jeden Studi. Das heißt, wir müssen schon mal gruppieren. Okay? Das heißt, wir müssen die höheren Tabelle nach den Studis gruppieren. Und dann müssen wir alle die Studis rausfinden, das heißt die Gruppen, für die diese Having-Bedingung gilt. Ja? Having sortiert ja aus, haben wir gesagt, und zwar sortiert es Gruppen aus, ist also wie ein Where auf Gruppen und funktioniert halt hier in dem Fall auch. Ja? Und das Count bezieht sich erstmal noch auf die Gruppen selbst, zählt also, wie viele Elemente in der jeweiligen Gruppe drin sind, zählt also die Zahl der Vorlesungen des jeweiligen Studis und vergleicht das mit der Zahl aller Vorlesungen. Ja? Gut. Und das heißt, unsere All-Quantifizierung, nach der wir gesucht haben, also es muss gelten, dass der Studi alle Vorlesungen hört. Ja? Wenn man das sagt, sparen wir uns die Logik, ist auch egal. Ja? Ist klar, dass das eine All-Quantifizierung ist und die können wir durch Zählen verwursteln. Noch ein komplizierteres Beispiel oder noch eine kompliziertere Realisation. Wenn wir, nehmen wir mal an, wir kommen nicht auf den Trick mit dem Zählen. Ja, wie würden wir es denn anders machen können? Na, hier haben wir jetzt ein Beispiel, ja, die Matrikelnummer der Studenten, die alle vierstündigen Vorlesungen hören, ist jetzt so gemacht. Ja. Und erstmal schauen wir uns das hier unten an. Ja? Wenn wir so eine Bedingung haben, so ein Allquantor als in unserem Informationsbedürfnis. Also für alle x muss gelten, dass x eine Bedingung Bett erfüllt. Ja? Dann ist es doch logisch äquivalent dazu, dass es kein x gibt, für das die Bedingung nicht erfüllt ist. Und das ist so eine typische Äquivalenz in der Prädikatenlogik, die uns schon zeigt, im Grunde kommen wir in der Prädikatenlogik eigentlich mit einem Quantor aus. Das heißt, wir brauchen gar nicht existiert und für alle, sondern es reicht uns ein Quantor. Genau wie wir in der Mengenalgebra nicht intersect, union und not brauchen, ja, sondern wir haben ja gesagt, uns reicht auch intersect und not und dann können wir die Vereinigung auch damit ausdrücken. Das ist auch so eine Äquivalenz. Das heißt, hier haben wir im Prinzip in unserer Anfrage diese Logik realisiert. Das heißt, es darf keine Vorlesung mit 4 Semesterwochenstunden geben, die nicht von dem Studenten gehört wird. Ja? Dann haben wir offensichtlich den Studi rausgefunden, der sie alle hört. Ja? Das heißt also, äußerste Schachtelung, es geht uns um Studenten. Ja? Und es darf nicht der Fall sein. Das heißt, es darf hier in dieser Unteranfrage keine einzige Zeile geben. Where not exists, irgendwas, für das gilt. Ja, und was ist das? Wir suchen uns erstmal alle 4-stündigen Vorlesungen V raus und es darf nicht der Fall sein, wiederum. Das heißt, diese Unteranfrage darf auch wieder keine Zeile enthalten, dass es irgendein H in Hören gibt, für das gilt, dass der betreffende Studi diese Veranstaltung hört. Das heißt, wir haben hier eine Join-Bedingung und die zweite Join-Bedingung ist, dass die Vorlesungsnummern natürlich zusammenpassen müssen in V hier, weil wir resonieren ja hier über Vorlesungen und in dem höheren H. Ja, das heißt, hier haben wir eine korrelierte Unteranfrage. Das heißt, wir nehmen ja auf S Bezug, ja, wir nehmen auf das V Bezug und das V und das S stehen in übergeordneten Anfragen davon. Das heißt, wir haben hier eine ganz starke Korrelation drin und im Übrigen realisiert es genau diese logische Bedingung hier. Ja. Und das ist jetzt eine Art, wie wir ein Allquantor realisiert haben, ohne zu zählen. Ja. Aber, wie gesagt, es gibt keinen einzelnen Operator für diese Allquantifizierung. Müssen wir also uns sozusagen so zusammenbauen. Das heißt, wenn Sie also in der Klausuraufgabe oder so sehen, man will irgendwie irgendwas von Ihnen, wo es heißt, alle, also Studenten, die alle Vorlesungen hören, die es gibt, oder alle 4-stündigen oder alle, was weiß ich, keine Ahnung, dann wissen Sie, aha, Allquantor, muss ich mal schauen, wie ich das mache. Ich versuche es erstmal mit Zählen, ja? Weil es geht, alle Allquantifizierungen kann man durch Zählen ausdrücken. Gut. Weil das zugegebenermaßen, das sind jetzt nicht so die Dinge, auf die man so einfach kommt. Ja? Und von daher würde ich sagen, wenn irgendwas in der Art ist, versuchen Sie es mit Zählen. Allerdings bitte nicht jetzt glauben, wenn die Anfrage lautet, finden Sie alle Blumen, für die gilt, dass Sie 5 Blütenblätter haben. Ja, das ist einfach, weil das ist kein Allquantor sozusagen im engeren Sinne, sondern das ist einfach eine normale Select-Anfrage. Ja? Sondern hier muss das All sozusagen grammatikalisch im Satz weiter hinten kommen. Gut. Man kann es auch simpler machen, ja, hier mit einer Gruppierung. Das geht dann so. Wir haben also Hören und Vorlesung hier zusammen, haben die Join-Bedingung und haben unser SWS gleich 4 jetzt auch noch dazu genommen. Und dann können wir dieses Kreuzprodukt hier nach den Studis gruppieren und können alle die rausschmeißen, wo die Vorlesungsanzahl, also wo die Zahl der Elemente in der Gruppe ungleich diesem Ding ist. Oder wir behalten nur die, wo die Vorlesungsanzahl gleich der Zahl aller vierstündigen Vorlesungen ist. Ja? Das wäre jetzt also eine Realisation mit Group By und Having. Auch hier, man kann es immer auf verschiedene Arten machen. Gut. Tja, das wäre es. Genau. Mehr brauchen wir jetzt nicht für den Moment. Zumindest nicht in Datenbanken. Okay? Gut. Früher gab es dann noch einen kleinen Teil zur Normalisierung und noch einen kleinen Teil mit noch mehr Sperrenzien. Brauchen wir im Moment nicht. Wir geben uns hier jetzt erstmal zufrieden und atmen durch. Ja? Gut. Gibt es zu Datenbanken noch irgendwelche Fragen? Wenn es die gibt, wenn es die beim Machen der Hausaufgaben gibt, wozu ich Sie weiterhin stark animieren würde, dann fragen Sie mich hier nach der Veranstaltung. Ich setze mich gerne hin, solange ich Zeit habe. Und das ist freitags eigentlich lange, weil ich bin ja extra nach Freising gefahren. Und Sie können mich alles fragen. Ja, Sie können auch da nochmal fragen hier. Also, und es gibt noch eine Fragestunde am Ende. Ja? Gut, also wenn Ihnen jetzt nichts einfällt, ist das okay. Jetzt schauen wir uns, dementsprechend müssen wir halt dann im Stoff weitermachen. Ja? So, der Java-Teil. Gut. So. Ja. Gut. So, Bildschirm. Präsentation. So. Gut. Also, was wir jetzt uns anschauen wollen, Herr Schlichter hat ja oder wird mit Programmierung auch beginnen. Und wir werden uns da auch drauf stürzen, allerdings jetzt wesentlich vertieft und uns nur noch eine Programmiersprache anschauen in unserem zweiten Teil. Nochmal zu den Grundlagen. Also in der Informatik geht's ja drum, dass wir Informationen betrachten wollen und diese Informationen verarbeiten. Ja? Also deswegen Informationsverarbeitung ist sozusagen eins der großen Paradigmen und zum Verarbeiten gehört ziemlich viel. Also repräsentieren auf irgendeine Weise, also wir müssen die ganzen Sachen kodieren. Ich weiß nicht, ob Herr Schlichter schon Zahldarstellung sowas gemacht hat, kommt auf jeden Fall noch. Wir haben also immer das Problem, dass wir realweltliche Informationen erstmal kodieren müssen, repräsentieren. Wir müssen sie abbilden, ja. Wir müssen sie übertragen, wir müssen sie speichern. Und zum Beispiel so ein Select ist einem im Prinzip eine Abbildung. Sie haben zwei Tabellen, das sind Repräsentationen von Daten und die bilden Sie auf eine Antworttabelle ab. Das heißt, da geht's im Wesentlichen drum. Und Datenbankmanagementsysteme, haben wir gesehen, sind also eine Art, Daten systematisch zu speichern und Anfragen zu machen. Ja? Jetzt ist natürlich die Frage, das ist ja relativ schematisch. Wir haben Tabellen und da können wir neue Tabellen rauskriegen mit einem Select. Ist irgendwie, sagen wir mal, ein bisschen simpel für die allgemeinsten Anforderungen. Gibt es also eine allgemeinere Art, Informationen zu verarbeiten? Und ja, die Antwort ist, mit Programmen, also in formalen Programmiersprachen auf programmierbaren Computersystem. Das Informatik ist aber, und das muss man immer wieder sagen, nicht Programmieren, sondern Programmieren ist nur ein kleiner Teil. Ja? Wir haben hier zum Beispiel ein lustiges Projekt am WZW mit Kollegen von den Ernährungswissenschaften und als es am Anfang darum ging, was wir in dem Projekt machen, war dann so ein bisschen die Idee, ja, ihr könnt doch programmieren, ja, macht doch das. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir arbeiten ja wissenschaftlich. Also für uns ist Programmieren ungefähr wie für dich Kochen. Ja? Also ich sage ja auch nicht im Projekt, ah, du bist Ernährungswissenschaftlerin, gut, dann ist deine Rolle im Projekt immer lecker kochen. Ja? Genauso ist für uns Informatiker auch Programmieren nicht der Selbstzweck, sondern das machen wir, um gewisse Dinge zu tun, also um zu modellieren, um Nützlichkeit für Leute zu erzeugen. Ja? Jetzt das nochmal, also Programme sind Instruktionen in einer formalen Programmiersprache und das können Deklarationen und Statements sein, werden wir noch sehen. Und dementsprechend, wie für jede Sprache, brauchen wir eine Syntax und eine Semantik. Ja? Also Syntax haben wir bei den Datenbanken, bei Select auch schon gesehen. Wir können es nur auf eine spezielle Art hinschreiben. Und die Semantik ist die Erklärung dazu praktisch. Ja? Für Programmiersprachen gibt es noch einen etwas formaleren Semantikbegriff, mit dem wollen wir uns aber nicht beschäftigen. Was ganz wichtig ist, solche Statements in so einer Programmiersprache, die werden schrittweise auf dem Computer ausgeführt und solche Schritte ändern den Zustand bzw. den Speicherzustand des Systems. Ja? Und ein typisches Computersystem kommt, war das bei Herrn Schlichter schon von Neumann-Architektur? Weiß ich nicht, gut, ist auch egal. Das ist also ein ganz typischer Computeraufbau, das heißt, man hat eine CPU, man hat einen Hauptspeicher, man hat einen Massenspeicher, also eine Festplatte oder sowas, andere Geräte und so weiter. Und das alles hängt über ein sogenanntes Bussystem zusammen und auf dem fließen halt die Daten. Ja? Und so ein Ding hat halt einen Zustand und so ein Programm besteht aus Statements und jedes Statement ändert praktisch den Zustand, immer schrittweise. Ja? Und das ist das, was wir eben auch haben wollen. Jetzt von diesen höheren Programmiersprachen gibt es jetzt eine ganze Menge. Ja? Und man kann da sich total verlustieren, darin die systematisch zu unterscheiden. Frage? Gut. Okay. Ist immer gut, Diskussion, warum nicht? Also was man grob unterscheiden kann, sind zwei Sorten. Nämlich einmal sogenannte imperative Sprachen und deklarative Sprachen. Die imperativen Sprachen sagen, wie ich ein Problem schrittweise löse, wie ich es löse. Ja? Das heißt, sie müssen sozusagen einen, wie wir sehen werden, Algorithmus und sich ausdenken, der ihr Problem löst und das schrittweise. Also sie sagen, wie sie irgendwas machen. Bei deklarativen Sprachen steckt am Ende des Tages natürlich auch eine schrittweise Abarbeitung dahinter. Aus der Sicht des Programmierers haben sie eine etwas andere Sichtweise. Sie sagen eigentlich, was sie genau gelöst haben wollen. Das heißt, zum Beispiel in logikbasierten Sprachen formalisieren sie ihr Wissen in logischen Klauseln und stellen zum Beispiel eine Anfrage. Und dann übergeben sie dieses gesamte Paket einer Engine, die das Ganze schrittweise auswertet. Ja? Für Sie als Programmierer, Sie sagen nichts über die Schritte. Sie sagen nur ganz genau, was weiß ich und was will ich wissen. Ja? Das ist vielleicht so ein bisschen wie mit dem Select auch. Ja? Sie interessiert es ja eigentlich nicht genau, wie das im Hintergrund zusammengewurschtelt wird. Sie sagen nur, was Sie haben wollen. Ja? Logikbasierte tun das in Logik, dann gibt es auch noch funktionale Programmierung, deren Gegenstände sind Funktionen und Rekursionen und auch zum Teil ein bisschen logische Ausdrücke. Das heißt, alles kann da im Prinzip als Funktion aufgefasst werden und sie werten immer nur Funktionen aus. Das ist ein bisschen seltsam, klingt sehr mathematisch, ist aber in letzter Zeit wieder sehr in Mode gekommen und Sprachen wie Scala zum Beispiel enthalten funktionale Elemente und sehr viele Programmierer machen da jetzt auch mit rum. Ja? Wird uns nicht beschäftigen, wir werden uns hier mit den etwas simpleren Sachen beschäftigen, nämlich den imperativen Sprachen. Da gibt es welche, die wir als prozedural bezeichnen können. Das heißt, das werden wir noch sehen. Da werden einfach Mengen von solchen Programmierstatements zu Prozeduren zusammengefasst und die kann man dann immer wieder aufrufen. Ja, deswegen heißen die prozedural. Manchmal heißen die Dinge Methoden, manchmal Prozeduren, manchmal auch Funktionen, sind einfach nur gewisse Stücke von Code. Und dann gibt es die objektorientierten Sprachen, ja, die wir kennenlernen wollen. Das ist zum Beispiel Java. Ja, werden wir noch sehen, was das ist. Warum haben wir uns denn überhaupt hier für Java entschieden? Weil Java auf jeder Plattform laufen kann und weil es eine große Klassenbibliothek gibt für Java. Das heißt, Sie können im Prinzip jedes Problem, was Sie haben, ja, sei es jetzt irgendwelche Proteinergebnisberechnungen oder eine Webseite oder sonst was, können Sie alles mit Java machen. Und der Vorteil wird dadurch erreicht, dieser Vorteil, dass man sozusagen Java überall lauffähig hat, dass Java auf einer virtuellen Maschine läuft. Sie müssen sich das so vorstellen, wenn Sie ein Programm in der Programmiersprache schreiben, dann ist es ja was relativ Abstraktes für so einen Computer. Ja, also es ist eine Menge von Buchstaben und Spaces und da haben Sie noch Kommentare drin und so weiter. Am Ende des Tages in einem Rechner gibt es nur Einsen und Nullen. Ja, und am Ende gibt es nur irgendwelche elektrischen Signale, die da rumwuseln. Das heißt, Sie müssen das machen, was zum Beispiel für C, was so eine typische kompilierte Sprache ist. Sie müssen Ihren Programmcode mit Hilfe eines anderen Programms, das man Compiler nennt, in eine ausführbare Version übersetzen, die sozusagen für eine Plattform maßgeschneidert ist. Ja? Das heißt also, was weiß ich jetzt, in meinem Laptop ist ein Intel i7-Prozessor, in Ihrem ist vielleicht ein anderer und Sie haben jetzt vielleicht Linux und ich habe Windows und so weiter. Ja? Und all dieser ganze Stack an Abstraktionen, der in diesem Rechner herrscht, der bildet sozusagen die Plattform, für die wir in der Regel so ein Programm übersetzen müssen. Und ein Programm läuft nur auf einer Plattform. Das heißt also, wenn Sie ein Executable haben, dann läuft es, wenn Sie es für Linux übersetzt haben, nicht ohne weiteres auf Windows. Also wird nicht funktionieren. Das habe ich jetzt da dargestellt mit diesen geometrischen Zusammenpassstellen. Also Sie können nicht dieses dreieckige Ding hier auf das viereckige draufsetzen. Das wird nicht funktionieren. Java läuft aber auf etwas, was man eben virtuelle Maschine nennt. Das ist wie ein vereinheitlichter Computer, deswegen ja virtuelle Maschine, der eine einheitliche Umgebung bietet, auf der diese Java-Programme überall laufen können. Das heißt, Sie haben sozusagen so ein Adapter. Ja? Das heißt, diese virtuelle Maschine wiederum ist für jede Plattform getrennt zu übersetzen. Das heißt, das funktioniert auch wieder wie hier oben im Prinzip. Und Sie haben aber eine einheitliche Schnittstelle, auf der Java-Programmcode oder die ja, leicht bereinigte, leicht vorübersetzte Version, das .class-File laufen kann. Deswegen also hier rund, passt hier auf Plattform 1 genauso wie auf Plattform 2 drauf. Ja? Wir werden uns ein sehr vereinfachtes Modell jetzt hier von dem Computer und dem Speicher mal anschauen, um jeweils sagen zu können, wie das gerade abläuft, was wir in unserer Programmierung machen. Und dieses relativ simple Modell ist jetzt rechts abgebildet. Das heißt, wir wollen uns vorstellen, dass der Speicher, und wir sagen auch gar nicht, was das für ein Speicher ist. Herr Schlichter hat oder wird noch in der Vorlesung mit Ihnen besprechen, wie bei so einem von Neumann-Rechner die ganze Speicherhierarchie aufgebaut ist. Das heißt, Sie haben ja den Hauptspeicher, das RAM, und Sie haben die Festplatte und Sie haben auf der CPU nochmal schnellere, bessere, teurere Speicher. Das heißt, Sie haben also so eine ganze Hierarchie von Speicherelementen und die schnellsten, teuersten und besten Dinge sind halt auf der CPU. Ist auch ganz klar, dass da wird gerechnet, da wird es gemacht. Das heißt, da kann das Ding relativ schnell rumwuseln. Aus dem Hauptspeicher Sachen holen, ist schon wieder umständlicher, da müssen Sie über den Bus gehen. Ja? Und von der Festplatte dauert nochmal eine Größenordnung mehr, da müssen Sie erstmal von der Festplatte in den Hauptspeicher. Ja? Das heißt, Sie haben so eine ganze Hierarchie und warum haben Sie die? Naja, weil Festplattenplatz natürlich viel billiger ist. Ja? Auf so einer Flashplatte, das kostet ja nichts, die Gigabytes. Wogegen auf so einer CPU ist der Speicher natürlich sehr teuer, weil Sie ja mit den entsprechenden Prozessen beim Herstellen der Chips müssen Sie ja die ganzen Mini-Transistoren da drauf braten. Und dementsprechend, wenn in der idealen Welt hätten wir nur einen Computer, der nur aus einem einzigen Chip bestehen würde, auf dem alles drauf ist, ist aber heute nicht so. Deswegen, wir sagen gar nicht, was wir mit Speicher meinen. Wir meinen einfach den Speicher, den unser Java-Programm sieht. Ja? Und der soll in Zellen eingeteilt sein und diese Zellen sollen sowohl einen Namen haben als auch eine Adresse und natürlich einen Inhalt. Ja? Und wir werden die Namen dieser Zellen auch später mit variablen Namen assoziieren. Das heißt, eigentlich gibt es nur Adressen in dieser ganzen Speicherhierarchie, gibt es tatsächlich diese Adressen, sind auch Zahlen. Und für gewisse Zellen oder gewisse Verbünde von Zellen werden wir eben so einen Namen vergeben. Ja? Für uns zur Vereinfachung immer eine Zelle mit einem Namen assoziieren. Und hier ist jetzt ganz wichtig, nochmal hier rechts, in dem Computer liegen die Daten, auf denen ich operiere, und die Programmieranweisungen des Programms im selben Speicher. Deswegen heißt das Ding auch von Neumann-Rechner, weil das Konstruktionsprinzip ist. Es gibt andere Architekturen, die angedacht worden sind, also in den 20er, 30er, 40er, 50er Jahren, wo das getrennt ist. Das heißt, sie hatten einen Speicher fürs Programm und einen für die Daten. Ja? Und das hat sich aber als nicht so effizient herausgestellt. Deswegen haben wir das in einem Speicher drin. Und wir unterscheiden da jetzt erstmal nicht so. Das ist also auch so, dass zum Beispiel die Programmanweisungen auch in Zellen liegen für uns, ja? Die auch wieder ab gewissen Adressen irgendwo liegen. Ja? Und wenn wir jetzt uns so mal so ein Stück Programmcode anschauen, gut, wir wissen, besteht aus sogenannten Deklarationen und eigentlichen Anweisungen oder eigentlichen Statements. Ja? Und wir haben hier drei Deklarationen. Wir erzeugen uns drei ganzzahlige Variablen, was einfach nichts anderes heißt, als wir reservieren und geben Namen für bestimmte Speicherzellen. Horst, Heiner und Fritz, das wird hier durch diese Deklarationen gemacht. Und jetzt folgen die eigentlichen Statements, wo wir irgendwas schrittweise tun. Also hier weisen wir zuerst mal der Speicherzelle Horst einen Wert zu, dann der Speicherzelle Heiner, dann sagen wir, dass Fritz sich ergibt aus dem Wert von Horst plus Heiner, dann setzen wir Horst auf einen neuen Wert und so weiter. Das geht immer schrittweise von oben nach unten. Okay? Also, wie gesagt, das sind die Deklarationen und das sind die Statements. Und wenn wir jetzt mal anschauen, wie geht das schrittweise? Horst bekommt einen Wert zugewiesen, Heiner bekommt einen Wert zugewiesen, Fritz ergibt sich aus Horst plus Heiner, Horst bekommt einen neuen Wert und so weiter. Ja? Also hier erkennen Sie das schrittweise Prinzip bei dieser Programmierung. Okay? Jetzt gibt es außer diesem linearen Fluss, man nennt ihn auch Kontrollfluss, das heißt, so ein Programm wird schrittweise abgearbeitet, gibt es auch noch Abweichungen von diesem Kontrollfluss. Und wir haben im Wesentlichen zwei Sorten von diesen Abweichungen. Einmal sind es sogenannte Verzweigungen. Okay? Das heißt, Sie sagen, wenn irgendwas der Fall ist, und das haben wir bei den Datenbanken im Prinzip ja schon kennengelernt, wenn eine logische Bedingung erfüllt ist, dann mache hier weiter. Und wenn diese logische Bedingung nicht erfüllt ist, dann mache da weiter. Ja? Und das wird jetzt angedeutet hier durch diese Symbole. Das ist also das Symbol für so eine Verzweigung. Die braucht man sich nicht merken, die werden wir nie wieder benutzen. Halt hier nur zur Erläuterung. Das heißt also, hier habe ich die Bedingung, wenn Heiner oder der Wert der Speicherzelle, die mit dem Namen Heiner belegt ist, wenn die 2 als Inhalt hat, das ist also eine logische Bedingung, dann mache hier weiter, also diese Codezeile, und wenn das nicht der Fall ist, mache hier weiter. Und Heiner hat ja den Wert, also setzen wir Horst auf 10 und springen einfach direkt an das Ende dieser Bedingung hier und machen dort einfach linear weiter. Ja? Setzen zum Beispiel Fritz auf 17. Dann gibt es noch eine zweite Art von dem linearen Kontrollfluss abzuweichen und das sind sogenannte Schleifen. Ja? Bei dem if haben Sie also die Geschichte, ich komme hier irgendwo an, dann frage ich, ist das der Fall, mache ich das, ist es nicht der Fall, mache ich das. Ganz simpel. Was Sie ja ganz oft beim Programmieren haben, ist, Sie wollen gewisse Sachen häufig machen. Ja? Beispiel, Sie wollen zum Beispiel den Wert von Sie haben 1,5 als Wert und wollen wissen, was ist der Sinus von 1,5. Ja? Um das auszurechnen, dann können Sie natürlich sagen, haha, nehme ich einen Taschenrechner, ja gut, der Taschenrechner ist auch mal programmiert worden, wie macht's denn der Taschenrechner? Ganz einfach, er nimmt die Taylor-Reihe von Sinus, ja, und wertet die aus. Ja? Taylor-Reihe kennt man aus der Mathematik, ja. Und bis zu einer gewissen Tiefe, also sagen wir mal bis zu n gleich 100. Das heißt, es muss immer wieder durchgenudelt werden, es muss multipliziert werden, es müssen Fakultäten ausgerechnet werden, das muss addiert werden und so weiter. Das heißt, Sie müssen viele Sachen ganz häufig machen und dazu dienen diese sogenannten Schleifen. Das heißt also, Sie haben auch wieder eine logische Bedingung. Und solange die logische Bedingung gilt, machen Sie den Code, der in dem Schleifenrumpf, also in dem Stück, was nach dieser While-Bedingung kommt, was da drin steht. Also solange Heiner größer 0 ist, ziehe von Heiner 1 ab. Oder solange Heiner größer 0 ist, mache die Anweisung, die da heißt, der Wert von Heiner ergibt sich aus dem Wert von Heiner minus 1. Ja? Wenn Sie jetzt sagen, Moment mal, das ist doch mathematisch Unsinn. Heiner gleich Heiner minus 1, das ist doch Quatsch. Das muss man prozedural, also sozusagen im schrittweise wiederum lesen, von links nach rechts. Wo man also sagt, dieses ist gleich ist eine Zuweisung und kein mathematisches Gleich. Das mathematische Gleich wird nämlich in Java mit zwei Gleichheitszeichen geschrieben. Und wir müssen es so lesen, der Wert, der neue Wert der Speicherzelle Heiner ergibt sich aus dem alten Wert minus 1. Ja, das ist die Leseweise für solche Darstellungen. Und gut, das wird jetzt halt hier durchgenudelt. Ja? Also Heiner ist offensichtlich 2, also können wir die erste Iteration machen. Also wird 1 abgezogen, Heiner ist immer noch größer 0. Prima, kann ich noch 1 abziehen. Jetzt ist Heiner nicht mehr größer 0, also mache ich jetzt mit der nächsten Zeile weiter. Ja? Und das ist eigentlich schon alles. Mehr gibt's beim Programmieren in imperativen Sprachen typischerweise nicht. Wir haben Deklarationen, die sagen, was haben wir denn alles für Variablen? Wir werden in Java noch ein bisschen kompliziertere Aggregate kennenlernen, die heißen dann Objekte. Das sind einfach Zusammenfassungen von Variablen. Weil zum Beispiel der Gro ist ja ein Objekt, ja, hat eine ganze Menge von Eigenschaften, Körpergröße, blauer Pulli, komische Haare, irgendwas. Ja. Und das heißt, ich bin ein Objekt. Ja. Das hier ist auch ein Objekt, hat eine ganze Menge von Eigenschaften, Füllgrad, Farbe, Flaschenform, irgendwas. Das sind alles eine Menge von Variablen. Und das ist einfach nur das, was wir in Java noch mehr kriegen werden. Hier ist es jetzt noch ein Tacken simpler. Ja, es ist auch Java, aber auf der Ebene von Variablen. Das heißt, wir haben Deklarationen von Variablen und wir haben Statements, die irgendwas mit den Variablen machen. Zusammenzählen, addieren, irgendwas. Und dann haben wir noch die If-Bedingung und die Schleifen. Fertig. Mehr gibt's nicht. Das war Programmieren. Vielen Dank. Die Übung ist hiermit zu Ende für den Rest des Semesters. Was wir eigentlich nur machen ist, wir schauen uns jetzt an, ja, was gibt's da noch für Spezialitäten? Wie bei dem Select auch. Grundidee klar, wie mache ich jetzt in der Praxis die ganzen Geschichten? Ja? Gut, was müssen wir jetzt noch tun? Also, erstens, Sie haben ja, also wenn Sie die Hausaufgaben machen, ja, dann haben Sie ja mal entweder sich ein XAMPP-Paket installiert, werden die wenigsten gemacht haben, weiß ich. Die Anleitung dafür gibt's aber auf Piazza. Wer also tatsächlich mit den Datenbanken noch ein bisschen tiefer rumspielen will, kann das ja machen und kann sich sozusagen seine eigene Datenbank installieren. Zweite Möglichkeit war ja dieses Web-Interface, wo wir auf unserer Uni-Datenbank Anfragen stellen konnten, richtig physikalisch zum Eintippen im Webbrowser. Der Link ist auch auf Piazza. Das heißt, wer sich mit Select nochmal beschäftigen möchte, sollte das eins von beiden tun und versuchen, diese Aufgaben, die mit Select zu tun haben, entweder auf diesem eigenen XAMPP-System, das man wirklich leicht installieren kann, oder wenn man nichts installieren will, mit diesem Web-System, wo man einfach im Browser Select-Anfragen testen kann, ausprobieren. Ja? Bei Java müssen wir jetzt zwei Dinge tun. Ja? Und was bei Datenbanken noch so war, wo ich sagen würde, na gut, in Gottes Namen, Sie wollen nichts installieren, dann machen Sie es halt auf dem Papier. Ja? Bei Java geht's nicht. Hier müssen Sie was installieren und Sie müssen selber programmieren. Wenn Sie es nicht machen, wird es nicht funktionieren. Weiß ich, habe ich oft gesehen, glauben Sie es mir, es ist so. So, was müssen wir tun? Wir müssen zwei Dinge tun. Wir müssen ein Java Development Kit installieren und eine Entwicklungsumgebung. Wie das geht, zeige ich Ihnen das nächste Mal. Ja. Beides ist notwendig, um sozusagen diese Java Virtual Machine, von der die Rede war, tatsächlich auf Ihrem Rechner zu etablieren. Ja? Weil Sie wollen ja irgendwo das Programm auch eintippen, sodass es nachher laufen kann. Und um das zu tun, brauchen wir die Entwicklungsumgebung. Dieses Java Development Kit, wie das geht, habe ich auch schon verlinkt. Gibt es auch eine ganz einfache Anleitung mit Link und so weiter. Und die Entwicklungsumgebung, die wir benutzen, heißt Eclipse. Ja? Das ist die Standardentwicklungsumgebung, die jeder hernimmt, der mit Java zu tun hat. Ist, finde ich, super. Damit können wir also alles machen. Und da brauchen Sie also jetzt nicht irgendwie zu kompilieren und Sachen zu machen. Sie tippen einfach Ihr Programm ein, drücken auf Play und dann funktioniert das. Ja? Und ich werde jetzt hier, weil es ja eine Zentralübung ist, wir werden zusammen programmieren in den kommenden Stunden. Das heißt, ich werde immer mal wieder die Folien sein lassen und dann werde ich mein Eclipse aufmachen und dann werden wir gemeinsam schöne Programme schreiben mit Blümchen und Bienen und allem möglichen Kram. Und das wird also das Programm sein für die verbleibenden Zentralübungen. Wir werden uns eben Java anschauen. Wir werden ein bisschen vielleicht ein paar Anwendungen von Datenstrukturen machen, die wir in der Vorlesung kennengelernt haben, aber wahrscheinlich nur die ganz, ganz einfachen. Ja? Das ist das Programm. Dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Ja? Bis dann. Servus. Und wie gesagt, wenn es Fragen gibt, egal welche Art, hier gerne unten nach der Veranstaltung.